nach der Arbeit mit Leuten zusammen auf Trails, die ich nicht kannte. Das war so der Punkt. Also irgendwie Geld damit verdienen oder es größer machen, hatte ich überhaupt gar nicht im Blick oder wollte ich überhaupt nicht. Das war abwegig damals.
Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desirelines Lagerfeuer.
Thomas Parz hat mit MTB News die größte europäische Mountainbike-Plattform gegründet und entwickelt diese stetig weiter. Gestartet hat er MTB News, beziehungsweise damals noch die Internet Bike Community, wie sich das Forum auch immer noch nennt, als Plattform für Mountainbike-Fahrgemeinschaften. So entdeckte er Deutschland per Bike und knüpfte Kontakte. Mittlerweile ist MTB News eine der relevantesten deutschsprachigen Mountainbike-Plattformen mit eigenem Bike-Markt, Jobbörse, Veranstaltungskalender und eben einer umfangreichen redaktionellen Berichterstattung. Das Medienunternehmen umfasst neben MTB News auch noch Rennrad News und EMTB News. Ich habe mit Thomas darüber gesprochen, wie er MTB News immer noch als eine Art Problemlöser sieht, wie die redaktionelle Professionalisierung funktioniert hat und welche Rolle Video in Zukunft spielen wird. Thomas sieht die Medienplattformen passenderweise als eine Art digitales Lagerfeuer und so könnte unser Ort kein besserer sein. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Thomas Parz.
Wir machen am Anfang unseres Podcasts immer das Bild des Lagerfeuers auf. Das heißt, die Vorstellung ist wirklich, wir sitzen am Lagerfeuer, wir kennen unsere Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
Ja, ich bin der Thomas Parz. Ich habe irgendwann MTB News angefangen und versucht darüber quasi der deutschen Mountainbike-Szene einen Treffpunkt anzubieten. Das ist so das, was ich mache.
Okay, also auch das digitale Lagerfeuer quasi als Treffpunkt.
Richtig, genau, ja. Gutes.
Wie bist du damals dazu gekommen, MTB News zu gründen? Nimm uns da vielleicht mal so ein bisschen mit auf diese Reise, wo es angefangen hat und vielleicht auch, was so die ersten Bausteine waren.
Ja, das ist eine gute Frage. Wo hat es angefangen? Ich habe studiert und war danach und hatte da irgendwie die ersten Kontakte so zu diesem Internet oder World Wide Web damals und habe selbst ein bisschen rum Seiten gebaut, hier über dem Fahrradfahren in Bad Kreuznach später, hier wo ich herkomme. Und ich war durch meinen Beruf dann relativ viel unterwegs. Ich war als SAP-Berater unterwegs, viel auf Projekten, auch relativ viel alleine. Und hatte mein Fahrrad meistens mitgenommen, um nach Feierabend noch Fahrradfahren gehen zu können. Damals war aber das Problem, dass es noch kein Strava gab, GPS war noch nicht freigeschaltet, es gab kein Facebook, es gab kein WhatsApp, es gab kein Instagram, das war alles noch nicht erfunden. Man konnte sich also nicht verabreden oder auch keine Strecken sich raussuchen, wo man einfach fahren gehen konnte. Das heißt, ich war dann auf einem Projekt, keine Ahnung, in Leverkusen längere Zeit und bin halt gefahren und es war super schwierig, halt Strecken zu finden, dann, wenn man keinen lokalen Bezug oder Anschluss hatte. Und das war so der Auslöser. Die Idee war damals, es wäre total cool, wenn ich jetzt auf der Arbeit sitze und sage, boah, draußen ist cooles Wetter, ich will um 5 Uhr Fahrrad fahren gehen, es müsste so eine Möglichkeit geben, sich zu verabreden. Und das habe ich damals dann in Stunden abends im Hotelzimmer quasi programmiert. Das war diese Mountainbike-Fahrgemeinschaften, das war so der Auslöser. Da konnte man sich selbst eintragen. Ja, wie gesagt, hallo, ich bin hier in Leverkusen, ich will heute Abend Fahrrad fahren gehen. Hat jemand Zeit? Es gab noch 2 Dropdowns für Kondition und technischen Anspruch und dann konnte man sich da eintragen. Und das haben die Leute dann genutzt und weil es gab sonst relativ wenig im deutschsprachigen Netz und genau, das war so der Ausgangspunkt. Das heißt, ich habe quasi ein eigenes Problem oder eine eigene Lücke hier bei mir gesehen, was cool wäre und habe das damit dann quasi versucht zu beheben oder zu lösen. Und habe dann im nächsten Schritt noch eine Forensoftware dazu installiert. Foren waren damals relativ neu, damit sich die Leute neben dem Verabreden auch da irgendwie austauschen konnten. Also um das Fahrradfahren rum oder um technisches Zeug rum. Das war quasi so der Ursprung damals.
Okay, also so ein bisschen wirklich aus diesem Need heraus, du bist viel unterwegs, möchtest gern fort, ja, genau, nette Sachen fahren mit coolen Leuten, und halt auch so ein bisschen, ja, diesen kommunikativen Anschluss.
Absolut, genau. Okay. Ja, weil stell dir vor, du bist irgendwo und du weißt nicht, wo es da die Strecken gibt und du kennst niemanden. Das war halt damals wirklich so. Ja, gab keine Lösung damals.
Okay, und das hat gut funktioniert?
Ja, das ist halt, hat dann irgendwie angefangen zu funktionieren. Ich hatte dann quasi, also es gab damals nur zwei andere Foren noch irgendwie in Deutschland, die waren aber nicht so richtig cool betreut. Die waren ab und zu auch mal irgendwie eine Woche aus wegen technischen Sachen. Ich dachte damals schon, boah, wenn sowas funktionieren soll, dann muss es halt echt zuverlässig sein und muss immer verfügbar sein. Und ja, wie gesagt, ich hatte viel Zeit, habe dann viel Arbeit damals rein investiert, um das zu verbessern, damit es besser nutzbar wird. Und dadurch wurde es immer größer. Ich habe ja aus dem Bekanntenkreis dann, oder jemand, den ich darüber kennengelernt hatte, war hier in einem Mountainbike-Club aktiv und habe ihn dann angesprochen, hey, wollt ihr nicht mit eurem Club, mit dem Verein hier, das war der Beinhard Ingelheim, hieß der damals, der Verein, wollt ihr damit nicht quasi in das Forum einziehen, da so ein Vereinsforum aufmachen? Und die haben das dann quasi von ihrer eigenen Seite aus verlinkt und haben dann dort Unterhaltung geführt. Und so habe ich nach und nach einfach noch andere Leute angesprochen, hey, wollt ihr nicht einen eigenen Bereich haben? Und dann, genau, dann hatten die quasi ihre eigenen Bereiche, waren aber dadurch quasi registriert und konnten sich dann auch in anderen Bereichen austauschen. Also auf der einen Seite haben sie gesprochen, hey, wir gehen am Samstag hier, also ich in Bad Kreuznach Fahrrad fahren. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch, wenn jemand Fragen zu seiner Schaltung, Federung, was auch immer hatte, Antworten von anderen Nutzern dazu, die er jetzt nicht zwangsweise persönlich kennen musste. Weil das war ja früher in den anfänglichen sozialen Medien schon noch anders. Also man kannte ja die Leute, mit denen man geschrieben hat, in der Regel auch aus dem wirklichen Leben. Und das war quasi so eine Durchmischung dann anfangs erstmal.
Okay. Aber also dann nochmal zurück. Also, aber es hat für dich funktioniert, dass du Leute getroffen hast und ja, tatsächlich schöne Touren fahren konntest, wenn du für dich unterwegs warst,
ja,
oder?
Ja. Okay. Ja, definitiv. Erstens das, und ich habe auch Bekannte darüber kennengelernt, wo ich jetzt teilweise noch Kontaktchen habe. Und klar, es hat es schon erleichtert. Ich weiß noch, ich war irgendwo in, keine Ahnung, bei Ebenbüren oder so und hatte da dann wirklich Anschluss und die hatten mich auf irgendeine Tour dann mitgenommen, was dann ganz nett war. Oder okay, auch woanders, also als nur ein Beispiel.
Ja, ich finde es gerade ganz lustig, so in der Rückschau auch, sehr spannend, dass MTB News quasi ja eigentlich aus einer ähnlichen Geschichte dann heraus entstanden ist, wie so das Bike-Magazin groß geworden ist, die sich ja auch ihre Leserschaft und ihre Abonnenten in Deutschland dadurch erarbeitet haben, dass sie in Deutschland super viel unterwegs waren und Touren vorgestellt haben. Das ist jetzt, die Gründung ist jetzt quasi der umgedrehte Weg. Du warst viel unterwegs, wolltest Touren fahren und hast quasi dieses Wissen angezapft und das war so der Gründungsschritt dann quasi für MTB News. Das ist schon spannend. Also damit, also ich will auch diesen digitalen Shift zu haben, wo es viel mehr um eine gegenseitige Kommunikation geht, als zu einem Printmagazin.
Ja, wobei der Unterschied zum Printmagazin ist auch, dass damals überhaupt gar keine irgendwie kommerziellen Interessen dahinter waren. Also ich wollte einfach nur Fahrrad fahren gehen nach der Arbeit mit Leuten zusammen auf Trails, die ich nicht kannte. Das war so der Punkt. Also irgendwie Geld damit verdienen oder es größer machen, hatte ich überhaupt gar nicht im Blick oder wollte ich überhaupt nicht. Das war okay, abwegig damals. Ja. War damals auch. Denn? Also für mich, es war damals für mich unvorstellbar, dass man irgendwie damit irgendwie großartig Geld verdienen könnte oder irgendwann davon leben könnte zum damaligen Zeitpunkt. Das war so Anfang, also 2000 oder so, war das sehr weit weg.
Das glaube ich, wo kam dann diese Dynamik her oder wo ist das losgegangen, dass du sagst, okay, da hast du dann gemerkt, jetzt nimmt das irgendwie Fahrt auf, jetzt professionalisiert sich das Ganze vielleicht auch so ein bisschen?
Also professionalisieren würde ich das nicht nennen. Es war damals auch wieder ein Einzulösungsproblem sozusagen. Das heißt, es ist gewachsen und irgendwie explodiert. Die Leute haben ihre Bekannten eingeladen und deswegen wurde das immer größer. Und dann hat irgendwann der Hoster, wo das damals gelaufen ist, hat angerufen und gesagt, boah, das ist total cool, dass euer Projekt so durch die Decke geht. Aber es ist halt blöd, dass ihr unsere Server hier komplett auslastet. Deswegen, ihr habt noch x Tage Zeit, dann müsst ihr ausgezogen sein. Viele Grüße. Und das war echt so ein Punkt, da habe ich dann überlegt, wow, das ist jetzt aber schon blöd, weil vorher hat es auch nicht wesentlich Geld gekostet, war auf irgendeinem billigen Hoster und dann musste ich halt entscheiden, mache ich es jetzt weiter oder nicht. Weil das war dann halt schon irgendwie ein dreistelliger Betrag, den ich jeden Monat ausgeben musste, um einen eigenen Server zu mieten. Das war damals noch richtig kompliziert. Und ich habe das gemacht und in dem Schritt war dann eben auch der Gedanke, um diese Diskussionsplattform anzubieten, mag ich das aber nicht aus eigener Tasche jetzt irgendwie jedes Jahr bezahlen. Was wäre unterm Strich, wäre es auch irgendwas Vierstelliges gewesen pro Jahr und habe deswegen dann angefangen, die erste Werbung quasi ins Forum rechts oben zu platzieren. Das waren so die ersten Schritte, ja.
Okay. Und dann habt ihr irgendwann, oder wo kam denn dieser Schritt dann her, dass ihr diese Medienplattform im Grunde vorgeschalten habt? Weil zu dem Zeitpunkt war das dann ja wirklich noch IBC, oder? Und irgendwann kam ja dieser Schritt, MTB News wirklich als journalistische Plattform quasi vorzuschalten, die aus meiner Sicht ja jetzt auch für mich gerade die höhere Sichtbarkeit hat, in der Aktivität wahrscheinlich sich noch ein bisschen anders aufteilt. Also wo kam das her?
Es gab, also von außen wurde schon wahrgenommen, dass da viel los ist und wir haben dann auch eigentlich verschiedene Ansätze ausprobiert, um quasi News nach außen zu bringen. Also ich habe sehr viele Pressemitteilungen damals zugeschickt bekommen oder Eventberichte oder irgendwas. Und ich habe damals einfach irgendwas gesucht, wo ich das quasi reinschütten kann, einfach nur. Also ohne oder mit minimalster Aufbereitung nur habe ich damals diese Sachen veröffentlicht. Also auch über das Forum, so ein bisschen anders formatiert dann nachher auf der Startseite, aber das war es im Prinzip auch. Und erst in einem späteren Schritt wurde dann quasi kam richtig redaktionelle Arbeit dann dazu.
Okay, und wie kam dann dieser Übergang? Ich kann mir das relativ schwierig oder anspruchsvoll vorstellen, zu sagen, okay, wir sind jetzt ein Forum oder ich programmiere halt einfach ein Forum im Hintergrund aus meinen Bedürfnissen heraus, bekomme jetzt diese ganzen Pressemeldungen, die kann ich schon irgendwie online stellen. Und irgendwann kam dieser Shift hin, okay, da braucht es irgendwie ein redaktionelles Netzwerk und irgendwie eine Aufbereitung, vielleicht auch irgendwie nochmal so eine, weiß nicht, Qualitätskontrolle. Du sagst das ja, du kommst ja nicht aus einem redaktionellen Background. Das heißt, das irgendwie zu implementieren, ist ja dann schon nochmal ein großer Schritt.
Dadurch, dass wir die Sachen veröffentlicht haben, wurde das sichtbarer und dann hab ich immer mehr Zeug bekommen und dann gab es auch erste Testanfragen oder so. Und dann wurden uns irgendwie, ich weiß noch, das erste Testbike, was wir bekommen hatten, war ein Specialized Epic, das erste mit Brain damals hieß das, war so ein Federungssystem am Hinterbau. Und das war damals irgendwie ganz nagelneu und war vorher im Forum wild diskutiert worden, dass es eigentlich nur eine Kopie von einem Bergwerk wäre oder so. Das hatte Specialized mitbekommen und die hatten uns dann einfach, ohne groß nachzufragen, hey, hier ist ein Fahrrad für euch unterwegs, bitte macht einen Test dazu. Oder nicht bitte macht einen Test dazu, aber vielleicht wollt ihr einen Test dazu machen. Und dann kam halt ein Fahrrad an und dann wurde das erste Mal halt ein Test produziert. Da habe ich einen Freund zum Biken einfach mitgenommen, ich habe ihn aufs Fahrrad gesetzt und Fotos gemacht und er hat dann ein bisschen was dazu geschrieben. Der Bericht ist jetzt noch online, meine Kollegen ziehen mich immer noch mit auf. den kannst du gerne in die Shownotes packen. Das war, glaube ich, so die erste Sache, die wir gemacht hatten. Als nächster Schritt kam auch die Berichtung von der Eurobike dazu, wo wir dann mit Moderatoren quasi aus der Community, die dann in irgendeiner Form geholfen haben, vor Ort waren und Berichterstattung über Neuigkeiten gemacht haben. Ich weiß, bei der ersten Aktion auf der Eurobike sind wir noch morgens hin, abends zurückgefahren und haben dann irgendwie so eine Fotostory ein bisschen mit heimgebracht. Beim nächsten Mal hatten wir uns dann bei der DIMP einquartiert, die kannte ich, und wir durften da auf der Eckbank pennen und hatten da dann irgendwie unsere Laptops aufgebaut und haben da Video geschnitten, der Martin Hosang und ich. So hat das damals irgendwie angefangen.
Okay, das heißt, das waren dann auch Leute aus der Community, die einfach Lust hatten, das mitzumachen und mitzutreiben, und die sind dann quasi, haben ihre Freizeit investiert, sind da mitgekommen,
und haben absolut, produziert. Genau. Ja, genau so war es. Es waren Moderatoren, wir hatten vorher schon Moderatorentreffen bei uns, und von denen waren dann auch welche motiviert, da irgendwie mitzumachen, und so hat sich das ein bisschen entwickelt. Also viele Leute, die jetzt im Team sind, die sind seit damals schon dabei, seit 2001 oder so. Hannes, der jetzt Chefredakteur ist, ist schon ewig dabei, auch als Moderator irgendwie angefangen, weil es sein Hobby war, diese Dirt- und Street-Szene, und ist dann nach dem Studium dazu gestoßen. Oder Markus, der bei uns die komplette Entwicklung macht, der ist auch auf ähnlichem Wege dazu gestoßen, auch schon seit Ewigkeiten dabei. Okay. Witzige Anekdote dazu. Markus macht bei uns alles, was mit Entwicklungen und Servern etc. zu tun hat. Damals hatten wir T-Shirts verkauft, oder hatte ich T-Shirts verkauft von MTB News, und seins war nicht angekommen, ist irgendwie bei der Post verloren gegangen, und ich habe ihm dann geschrieben, hey, ich bin kommende Woche in Berlin, sollen wir uns treffen, da kann ich dir in die Hand drücken, weil er hat damals in Berlin gewohnt, und dann haben wir uns dort auf ein Bier getroffen, und er hat mich dann tausend Sachen gefragt, wie ich das und das mache, und ich habe da schon gemerkt, boah, der hat so viel mehr Ahnung, als ich jemals haben werde. Und dann haben wir damals noch im Business Center von dem Hotel, wo ich damals gewohnt habe, abends am Laptop gesessen, uns per Modem eingewählt, und er hat irgendwelche Backups eingerichtet oder so. Also es war, hat damals halt so angefangen, genau. So war ungefähr der Anfang damals, ja.
Okay, und dann kam ja irgendwann der Schritt, dass ihr, wie du sagst, jetzt Hannes als Chefredakteur, das heißt, irgendwann musstet ihr oder musstest du auch den Schritt gehen, quasi die Redakteure einzustellen, was sich wahrscheinlich immer weiter professionalisiert hat. Wann hast du den ersten Mitarbeiter quasi bei MTB News dann gehabt?
Lass mal überlegen. Also ich hatte meinen Job auf 4 Tage die Woche irgendwann runtergefahren und habe mir dann quasi, als meine Tochter auf die Welt kam 2007, aus der Elternzeit rausgekündigt dann. Also und war dann seit 2007 Vollzeit dabei. Mein erster Vollzeit-Mitarbeiter war der Marc Brotesser. Wann kam er ungefähr dazu? Ich weiß gar nicht. Muss auch so da um den Dreh gewesen sein, also ein bisschen später. Der hat dann Sachen produziert, Artikel geschrieben. Genau, das war ganz witzig. Ich kannte ihn halt auch nur online und war dann auf dem Bike-Festival Willingen und kam da ins Pressezentrum, und da waren irgendwie 3-4 Leute, und ich habe kurz Hallo gesagt, weil ich kannte damals auch nicht so viele, und er meinte, ja, ich bin der Marc Brotesser, ich bin für MTV News hier. Und ich so, ah, hi Marc, ich bin der Thomas, ich bin auch für MTV News hier. So haben wir uns damals quasi das erste Mal dann kennengelernt.
Okay. Nicht schlecht. Okay, wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
Wir sind 20 ungefähr jetzt. Nicht alle fest und voll, aber ein großer Teil ist fest und voll dabei. Wir werden jetzt zum 1. Februar noch eine Verstärkung bekommen, die wir auch vor kurzem ausgeschrieben hatten. Da haben wir wahrscheinlich jemand sehr Passendes gefunden. Genau, also so sind wir aktuell aufgestellt. Wir machen neben MTB News auch Rennrad News, macht der Kollege Jan mit Unterstützung, sowie E-Mountainbike News, was der Rico und Julian zusammen machen, ja.
Okay, wenn man sich von der Aufteilung anschaut, wo die Leute bei euch unterwegs sind, ist das eher auf der News- und Medienplattform oder eher im Forum aktuell?
Kannst du ungefähr, also ein Drittel würde ich sagen, ein Drittel ist Marktplatz, Bike-Markt, da ist richtig viel los, Forum und News dann, genau.
Okay, kannst du... Ihr habt ja so einen Überblick, was die Leute im Forum dann auch suchen, also aus welchem Need heraus der reinkommt. Ist das ein reiner Austausch oder gibt's da konkrete Fragestellungen, mit denen relativ viele Leute kommen?
Ja, ist unterschiedlich. Also für viele oder für so einen harten Kern ist es wie so ein Wohnzimmer, wo man sich austauscht. Du triffst halt da irgendwie deine Kumpels und kannst den Tag über dich da unterhalten um Fahrrad- oder Nicht-Fahrrad-Themen. Von außen kommen relativ viele über irgendwelche technischen Begriffe. Das heißt, wenn irgendwas an deinem Fahrrad wackelt, quietscht oder sonst irgendwie nicht das macht, was es machen soll, finden darüber relativ viele oder auch über Kaufberatungsgeschichten in den Forenbereich oder auch um sich zu verabreden. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, wo du wohnst, Norman, vielleicht gibt es bei euch auch irgendwie ein Thema zu dem Gebiet, wo du wohnst, und viele finden halt darüber dann auch rein und bleiben dann hängen.
Mhm. Ja, stimmt, also gibt es tatsächlich, ich glaube aber unser Unterforum ist sehr, sehr weitreichend, irgendwie von komplett irgendwie in Niederbayern, Franken, und ist ganz gut, weil ich quasi nach dem Studium das Forum nicht wechseln musste, sondern ja von perfekt, Erlangen oder? Hierher bin und drin geblieben bin, genau. Ja. Dann lass uns vielleicht tatsächlich mal auf die Inhalte schauen. Das finde ich noch ganz spannend. Ich fand die Eurobike-Berichterstattung bei euch war immer wahnsinnig lustig. Ihr habt dann irgendwann angefangen, sehr viel mit Video auch zu experimentieren. War, glaube ich, auch wirklich so der Punkt, wo Martin mit dazu kam, der auch hauptberuflich im Bereich Video unterwegs ist. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie Marken und News wesentlich besser funktioniert haben, die irgendeine witzige Geschichte zu erzählt haben. Also, dass das Produkt oft sehr, sehr nebensächlich war. Ich denke da immer so ein bisschen an die Berichte mit Sissi, als sie damals für Craft, glaube ich, war das immer präsentiert hat, wo das Produkt extrem nebensächlich war, aber der Bericht an sich, glaube ich, schon eine relativ gute Reichweite hatte und damit so eine Aufmerksamkeit. Hast du da oder gibt es da so eine Erfahrung aus den letzten Jahren, was für Formate da gut funktionieren und welche weniger gut und was so ja absolute Aufmerksamkeits-Highlights sind für die Leute?
Also auf Video bezogen oder jetzt generell? Wie meinst du es?
Generell, was so die Eurobike-Berichterstattung anbelangt.
Okay. Solche Zusammenfassungen oder Querschnitte gehen eigentlich extrem gut immer. Das heißt hier die 10 geilsten XYZ von der Eurobike, sowas ist immer gut gegangen. Oder die 10 verrücktesten Sachen. Oder Muschi hatte damals auch irgendwelche, die goldene Banane vergeben, die pinke Banane. Das waren so die ausgeflipptesten oder durchgedrehtesten Produkte. Solche Sammelgeschichten waren immer gut. Was auch gut geht, ist natürlich, wenn damals von irgendwelchen Top-Marken, beliebten Marken, irgendwelche, die Artikel dann waren, die sind auch immer gut gegangen. Was so semi gut geklickt wird, ist von nicht so spannenden Marken Berichte über nicht so spannende Produkte. Da ist dann meistens natürlich naturgemäß noch Luft nach oben, weil das ist auch was du dann vielleicht selbst nicht so intensiv anklicken würdest. Aber wenn du gezeigt bekommst, hier, das sind die 10 coolsten Enduro-Bikes von der Eurobike, sowas halt dann immer schon gut gegangen.
Okay, also so.
Oder eben auch das Drumherum. Ja, nicht mal Rankings, einfach solche Querschnittsartikel, würde ich es mal nennen, wo du einfach danach nochmal drüber gehst und Sachen anders nochmal kopierst und dann nicht markenbezogen machst, sondern die coolsten Tuning-Produkte oder Leichtbau, dass du so ein Oberthema vorgibst. Mhm. Ja. Was auch noch gut gegangen ist, war zum Beispiel, was Sissi gemacht hatte, wenn sie Leute vor Ort befragt hatte, zu irgendeinem Thema, wo dann jeder quasi eine Meinung dazu hatte, Ausblick aufs nächste Jahr oder solche Geschichten, das ist auch immer ziemlich gut gegangen, ja.
Okay. Das ist also das bringt mich ganz spannend zu einem weiteren Punkt. Pinkbike hatte, glaube ich, kürzlich einen ziemlich großen Artikel auch veröffentlicht, wo sie sich mit Leuten aus der Bikebranche unterhalten haben, mit so einem Rückblick auf das Jahr und auch den Ausblick, wo es hingeht, aus einer eher wirtschaftlichen Sicht. Und Pinkbike macht ja relativ viel, was Branchenmeinungsbildung auch anbelangt. Ihr seid da bislang gefühlt eher zurückhaltend. Hat es einen Grund für euch oder ist das eine Richtung, also was auch Meinung anbelangt, wo ihr stärker reingehen wollt in Zukunft?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da stärker reingehen würden. Bei uns scheitert es aktuell so ein bisschen an der Aufteilung der Manpower, würde ich sagen. Wir versuchen relativ viele Tests und solche Geschichten zu produzieren und von diesem tiefen wirtschaftlichen Background, um so Sachen gut darstellen zu können, hat jetzt bei uns in der Redaktion niemand vielleicht in dem Maße, dass man da bräuchte, um das irgendwie in angemessener Weise rüberzubringen.
Wie siehst du da auch die Entwicklung von MTB News Content-seitig? Also jetzt haben wir sehr viel im Text und dieses Wertlegen auf hochwertiges Bildmaterial. Mit Martin habt ihr jemanden im Team, der auch im Bereich Video einfach wahnsinnig gut aufgestellt und habt auf der Eurobike immer schon sehr viel Video gemacht und auch im Bereich World Cup. Ist das ein Bereich, der stärker noch kommen soll? Oder seht ihr das Text und Bild, sodass diese Mischung für euch auch am besten funktioniert?
Ich denke, dass wir im Videobereich stärker werden in kurzer Zeit. Wir sind da gerade am Sachen am Vorbereiten, die dann auch in 2021 sicher kommen werden und dann anschaubar sein werden. Aber ich denke, dass die Kombination aus allen drei Sachen dann gut sein wird. Ich meine, wir haben geile Fotos, teilweise geile Videos. Allerdings haben wir das oft noch nicht so quasi integriert in den Produktionsablauf, wie wir das müssten. Das heißt, da arbeiten wir gerade dran, dass wir da das noch besser hinbekommen, dass es wirklich zu allen Vergleichstests dann auch ein ansprechendes eins oder mehrere Videos gibt, um dann auch die Interessenten, die jetzt vielleicht nur auf YouTube ihre Sachen konsumieren, damit zu integrieren. Ja.
Okay, das heißt, strategisch würde das dann auch für euch bedeuten, dass ihr YouTube als eigenen Kanal wahrnehmt und nicht mehr zwangsläufig quasi alles als Content-Hub auf MTB News haben müsst.
Ja, das stimmt. Also wir haben, wir laden zurzeit die Sachen parallel hoch. Wir haben ja schon einen YouTube-Channel mit 16.000 Fans ungefähr für MTB News, für Rennrad News und EMTB News ist es ein bisschen weniger. EMTB News ist, glaube ich, bei, ich weiß nicht, 4.000 oder so. Genau. Das heißt, wir nutzen dann beide Plattformen.
Okay. Weil ich finde es immer noch spannend, ehrlicherweise, dass es, dass ich in England die letzten Jahre PlaySports Network mit GMBN, IMBN und ihren Kanälen, ja, dass die wahnsinnig groß geworden sind und in Deutschland die letzten Jahre dahingehend eigentlich relativ wenig passiert ist. Wenn man sich dann die Zahlen, also die Klickzahlen tatsächlich auf gewisse Videos in dem Bereich dann aber mal anschaut, die ja doch relativ gut und hoch sind, also gerade was produktseitig so abläuft, funktioniert YouTube ja schon ziemlich gut. Deswegen, also war für mich immer spannend zu sehen, dass da einfach wenig passiert und das so, ja, Jasper vielleicht als Athlet und Profi irgendwie so einer der aktivsten in dem Bereich vielleicht auch ist neben anderen Athleten, aber dass ansonsten das medial relativ wenig genutzt wird, beziehungsweise auch die Versuche vom Delius Klasing dahin, ja, sehr stark gescheitert sind, diesen Bereich Video sinnvoll zu bespielen.
Ja, also es ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, sich jetzt da vor die Kamera zu stellen. Das heißt, du hast auch da eine gewisse Lernkurve. Es dauert einfach eine Weile, bis es dann quasi in die Abläufe integriert ist. Ja. Also wir haben es jetzt, ich meine, bei der Eurobike haben wir Videos produziert, waren da aber immer nur hinter der Kamera in der Regel, außer irgendwelche Special-Geschichten, wo jetzt zum Beispiel Steffi Maat mit dabei hatten, die dann vor der Kamera war. Ansonsten jetzt als Beispiel, das fällt mir ein. Die Cube-Hausmesse waren wir zum Beispiel mit Video vor Ort und das hat schon ziemlich okay Klickzahlen bekommen. Da hatten wir auf MTV News hatten wir über 40.000 Klicks auf das Video auf YouTube und auf EMTV News war es, ich glaube, noch mehr sogar. Und auf Rennrad News war es weniger dann, aber das waren schon, ich gucke gerade, auf EMTV News waren es 126.000 Klicks für diese Cube-Neuheiten. Da haben wir gesehen, okay, das geht schon ordentlich. Ja.
Ja. Okay, jetzt hast du schon ein paar Mal Prozesse angesprochen. Ihr sitzt ja auch nicht alle in einem gemeinsamen Büro, sondern ziemlich stark verteilt. Wie löst ihr das mit euren Prozessen? Also einerseits ja einen Kreativprozess, andererseits aber auch so einen Alltagsredaktionsprozess. Gibt es da bestimmte Tools, die ihr nutzt, die für euch gut funktionieren? Und wie hat sich das so entwickelt die letzten Jahre?
Also aktuell, in der aktuellen Situation ist ja eigentlich ganz gut, dass wir nicht auf eine zentrale Redaktion angewiesen sind, sondern die Leute sind halt einfach gewöhnt, aus ihren Homeoffices zu arbeiten. Wir haben jetzt in den letzten Jahren hier in Bad Kreuznach die Redaktion ein bisschen verstärkt, dass wir da irgendwie Sachen haben, die wir zentral machen können. Wir sind jetzt umgezogen vor kurzem nochmal und haben jetzt ein Indoor-Studio, wo wir Foto und Video machen können. Haben ein Büro halt mit Besprechungsraum und Sachen, die man eben dann hier machen kann. Ansonsten nutzen wir Zoom, aber schon vor Corona, nutzen das als Kommunikationswerkzeug. Wir nutzen ein Chat-Tool, ein internes. Dann nutzen wir Monday als Projektmanagement-Tool, interne Wikis, halt so, was man halt so macht, ja.
Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz in Richtung ausgefallene Messe schauen. Ihr habt dieses Jahr die Bike Stage dafür ins Leben gerufen. Magst du da mal kurz beschreiben, also was das genau ist und wie das für euch und auch für die Brands funktioniert hat, das so ins Digitale zu verschieben?
Ja, als im Frühjahr die ersten Absagen reinkamen, dachten wir uns schon, boah, das ist sehr blöd für uns auf der einen Seite, weil wir nichts zu berichten haben, und blöd auch für die Marken, weil sie keinen Weg haben, um ihre Neuigkeiten zu kommunizieren. Und dann dachten wir uns, wow, wir versuchen einfach so eine digitale Messe zu machen. Damals war unklar, wie der erste Lockdown sein würde. Das heißt, wir haben gesagt, hey, schickt uns die Sachen einfach her. Wir produzieren hier Bild- und Videomaterial, machen dann mit euch einen Zoom-Call und schneiden das alles irgendwie zusammen, dass es ansprechend aussieht, quasi wie eine Messeberichterstattung. Und genau, das haben wir so vorgestellt und haben, ich glaube, über 30 Brands hatten nachher mitgemacht. Und ja, so haben wir da auch eine Lernkurve gehabt. Das heißt, wenn du das erste Mal sowas machst, machst du natürlich noch Fehlerchen und wirst dann gegen Ende immer besser und routinierter und lernst selbst viel in diesem Videobereich, was uns dann jetzt für die Zukunft auch zugutekommen wird.
Okay. Und die Zahlen waren dann vergleichbar mit den letzten Jahren Eurobike-Berichterstattung oder drunter drüber?
Das war auch wieder sehr abhängig von den Marken. Ich meine, das war in dem ersten Lockdown, da gab es ja sonst nicht sehr viele Neuigkeiten und da waren User schon happy, Neuigkeiten sehen zu können, auch wenn es nur aus irgendwelchen Zoom-Calls mit drübergelegten Fotos und Videos war. Ist jetzt natürlich nicht so authentisch, wie wenn du, keine Ahnung, vom Gardasee irgendwas bringst, aber es war schon eine gute Alternative, denke ich.
Okay. Dann würde mich tatsächlich, nachdem du jetzt gesagt hast, ihr seid so 20 Leute overall, auch wenn nicht alle fest und voll sind, aber das ist ja doch ein durchaus ansehnlicher Apparat, der monatlich bezahlt werden möchte. Wie funktioniert denn bei euch Monetarisierung? Also ich habe jetzt gesehen, ihr habt vor ein paar Tagen, glaube ich, oder Anfang des Monats irgendwie so ein großes neues Banner-Format gelauncht. Aber ansonsten, also aus was setzt denn sich der Income von MTB News zusammen?
Ja, im Prinzip im Wesentlichen Bannerwerbung. Du hast es schon angesprochen. Also Bannerwerbung ist das Allermeiste. Dann haben wir nebendran, zum Beispiel aus dem Bikemarkt, wenn du dort gewerblicher Händler bist, musst du eine kleine Provision bezahlen. Das ist auch noch ein kleiner Teil. Und was jetzt in den letzten Jahren noch dazu kam, war das Jobportal. Darüber verdienen wir auch ein bisschen Geld. Das hat sich die letzten Jahre ziemlich gut entwickelt. Viele Firmen schalten ihre Stellenanzeigen darüber. Genau, das sind so die Teile, die wir haben.
Okay, das ist spannend, weil ja irgendwie, also so, tatsächlich, ich habe das bis vor 6 Monaten komplett unterschätzt, aber dieses Kleinanzeigengeschäft ist ja für viele Medienhäuser mit so eines der Hauptincomes der letzten Jahre gewesen.
Okay.
Ja, das ist spannend zu
also,
sehen.
Ja, also. Kleinanzeigen nicht so, also bei uns diese Stellenanzeigen, also die
genau, sind, also das genau, das meine ich da alles mit drin, also sowas wie okay, Stellenanzeigen, ja. Bike-Markt.
Ja.
Ja, ihr habt es vorhin gehabt, irgendwie so ein bisschen mit diesem Blick in Richtung Pinkbike, was ist so das größte internationale oder die größte internationale Plattform im Mountainbike-Bereich ist. Die machen ja wahnsinnig viele Nebenprojekte auf. Also sie haben jetzt Trailfork seit einigen Jahren, das glaube ich sehr, sehr gut für sie funktioniert, wo sie auch quasi eigenes Management dafür haben. Sie machen jetzt eine Art Castingshow, haben sie jetzt irgendwie gestartet und monetarisieren da auch in wahnsinnig viele Richtungen, also auch in Richtung Paid und Sponsored. Ist das für euch ein Thema von der Entwicklung her? Oder wo geht es da für euch auch überhaupt rein von der Entwicklung her, so die nächsten 1-2 Jahre hin? Was ist dein Plan mit MTB News?
Ja, also Pinkbike machen das richtig gut. Also habe ich echt Hochachtung für, also wie breit sie mittlerweile aufgestellt sind und dass es trotzdem nach außen super gut funktioniert. Ja. Also ich habe auch diese Castingshow gesehen, dachte so, wow, das sieht aber krass gut produziert aus. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Das sah schon sehr hochwertig aus, oder?
Ja, Wahnsinn. Also, sie haben dort, glaube ich, auch, also sie haben auch mal so ein bisschen wie ihr vielleicht auch so ein wahnsinnig gewachsenes Netzwerk, also aus Profi-Fotografen, aus Filmern, die irgendwie auch mit der Plattform selber vielleicht groß geworden sind und sich ihr Businessmodell irgendwann auch erarbeitet haben oder dann eine Sichtbarkeit hatten. Aber ich finde es auch Wahnsinn von den Sachen, die sie machen, wie gut und wie hochwertig die zum Teil sind. Ich finde es ja auch spannend vom System im Hintergrund, dass du ja bei ihnen mittlerweile selber deine Artikel einstellst und die über ein recht ausgeklügeltes Moderatorensystem schaut, hat dann mal noch jemand drüber und nimmt den dann online. Aber wo klar ist, hey, also sie haben überhaupt nicht mehr die Zeit, die ganzen Sachen selber online zu stellen, sondern das muss irgendwie vom Prozess her so implementiert sein, dass das einfach geht. Das ist schon auch, also zeigt schon auch, wie krass dieser Apparat einfach geworden ist über die letzten Jahre.
Ja, das stimmt. Wir hatten dieses Artikel selbst einstellen von einer Weile mal ausprobiert, hatten dann aber im Nachhinein immer im Prinzip mehr Arbeit damit als im Vergleich dazu, wenn uns die Leute es einfach geschickt hätten, wenn wir es selbst gemacht hätten. Deswegen hatten wir das damals wieder eingestellt. Da ging es jetzt um irgendwelche Rennberichtgeschichten. Ansonsten, wo geht's bei uns hin? Wir sind auch am Gucken, mit was wir unser Angebot quasi noch ergänzen können. Ich habe immer noch im Hinterkopf, dass quasi der Treffpunkt oder der Dreh- und Angelpunkt der deutschen Fahrradszene sein soll, was ja damals der Ausgangspunkt war, um Leute zusammenzubringen. Das heißt, wir haben jetzt Leute über die Foren zusammengebracht. Wir bringen quasi die Industrie und die Konsumenten über die News zusammen im weiteren Sinne. Wir bringen Interessenten, also Stellen, Angebote und Bewerber zusammen. Ja, und da sind wir eben einfach am Gucken, was und wen können wir noch zusammenbringen. Also ich mag jetzt hier noch nichts Konkretes sagen, aber es wird auch kurzfristig wieder weitere neue Sachen geben, wo sich unsere Nutzer dann weiter austoben können, ja.
Okay, aber das heißt, euer Ansatz und euer Anspruch ist es immer so ein bisschen dieser Melting Pot zu sein und verschiedene Seiten in ihren Needs so zusammenzubringen und daraus einen Mehrwert zu generieren.
Absolut, ja.
Wenn ich auf eure Redaktion schaue, dann verbessere mich, aber ist die sehr, sehr stark männlich geprägt aktuell, wie so ein bisschen die komplette Bike-Branche. Habt ihr da einen Ansatz, einen Wunsch, irgendwie eine Richtung, das in Zukunft zu ändern, um quasi auch da ja andere und neuere Perspektiven mit reinzubringen, was ja jetzt ein bisschen, wenn ich in meine Arbeit fürs Mountainbike-Tourismus-Forum schaue, ist das für uns ein wahnsinnig großer Ansatz, aber auch in dem, was wir mit der Agentur Marketing machen, sagen wir wollen unbedingt neue Leute aufs Rad bringen und auch aufs Mountainbiken. Das heißt, unsere Perspektiven müssen irgendwie diverser werden, um das auch bewerkstelligen zu können. Wie geht ihr damit um?
Ja, den Punkt sehen wir natürlich auch und haben ihn im Kopf. Bei uns fängt das schon mit ganz praktischen Sachen an. Weißt du, wenn wir zu einem Produktlaunch eingeladen werden von einem frauenspezifischen Bike, ist es halt blöd, dass wir jetzt keine Frau im engeren Team haben. Deswegen sind wir da gerade also aktiv am Gucken und ich habe nach der Podcast-Aufnahme habe ich direkt ein Telefonat mit einer, die uns da vielleicht verstärken könnte. Das heißt, wir sind da aktiv am Schauen und es kann sein, dass wir da kurzfristig Verstärkung bekommen.
Okay.
Weil ich sehe, ich oder auch das ganze Team sieht den Punkt, dass das halt irgendwie so ein nicht besetzter Punkt bei uns ist, der nicht das widerspiegelt, wer auch unsere Leserschaft ist, weil wir haben durchaus Frauen als Leser wir können denen relativ wenig spezifische Sachen aktuell anbieten. Es fängt schon bei Klamotten oder so an. Klamottenvorstellung oder Bikevorstellung oder ja, das sind Sachen, die wir unbedingt reinbringen wollen und deswegen sind wir da gerade am Arbeiten.
Okay, aber vom Anteil wahrscheinlich noch nicht über 20% Frauen, oder?
Nee, ich würde sagen unter 20%.
Okay, dann glaube ich, ist es trotzdem irgendwie mit dem Ausblick auf ein weiblicheres Team. Irgendwie diverseres Team. Ein ganz schöner Schlusspunkt. Danke dir für deine Zeit, Thomas. Ich bin tatsächlich gespannt, was ihr so kurzfristig bringen werdet, wie es sich weiterentwickelt, wie es auch in Bezug auf Plattformen und Kanäle weitergeht. Mega cool, also tatsächlich immer zu sehen, was bei euch so passiert und wie sich es vor allem entwickelt hat und woher auch. Schon sehr, sehr spannend.
Danke, Norman. Ja, ich habe nochmal zurückgelegt, woher ich dich eigentlich kenne. Wir hatten es auch bei so einer Melting Pot-Geschichte das erste Mal kennengelernt, oder? Das war bei diesem Enduro Camp in der Fränkischen Schweiz, warst du als
Guide
mit dabei?
Ja, genau.
Guck mal, das war auch so eine Sache, Leute zusammenbringen, was auch wieder genau dazu gepasst hat.
Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail an podcast@desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.